Herzlich willkommen bei der evangelisch-lutherischen St. Johannesgemeinde Oberursel. Hören Sie jetzt eine Predigt zum siebten Sonntag nach Trinitatis über einen Abschnitt im zweiten Buch Mose, 16. Kapitel, Verse 2, 3 und 11 bis 18.
Es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Mann, hu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden, nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Texte und Lesungen für den siebten Sonntag nach Trinitatis variieren alle das Thema: Wie leben wir als Familienangehörige Gottes? Wie geht das zu unter Gottes Hausgenossen? Man könnte auch sagen: Der Herr ist mein getreuer Hirt. Denn das beschreibt zusammenfassend, wie wir mit Gott unterwegs sind. In mancher Hinsicht ist manches im zweiten Buch Mose typisch, damals wie heute. Und in einigen Details der Geschichte über ein kleines Volk auf der Wanderung durch die Wüste vor langer, langer Zeit, in einigen Einzelheiten spiegeln wir uns deutlich wider. Typisch, konstant und verlässlich jedenfalls ist, wie Gott umgeht mit seinen Kindern. Und das kennenzulernen ist wichtig für uns, die wir gleichfalls nicht Fremdlinge sind, sondern Gottes Hausgenossen. Unsere Geschichte berichtet von drei Verhaltensweisen der Israeliten und erzählt jeweils, wie Gott reagiert auf das, was sein Volk tut und äußert. Erstens, die Israeliten murren. Das deutsche Wort murren ist wunderbar lautmalend. Vor dem inneren Auge zieht eine Volksmenge auf, die ihrem Unwillen leise grollend Ausdruck verleiht. Tiefe, noch gedämpfte Stimmlage, unterdrückter, noch kontrollierter Zorn, aber schon ein bisschen bedrohlich. Wenn das eine Terz oder eine Quarte höher geht in der Stimmlage, dann macht sich, wer dem Volk gegenübersteht, am besten schleunigst aus dem Staub, bevor sie handgreiflich werden und versuchen, ihr Gegenüber an den nächsten Baum zu hängen. Nein, soweit hat sich die Stimmung noch nicht erhitzt. Aber freundlich klingt es nicht in den Ohren von Mose und Aaron. Unzufriedenheit mischt sich mit Heimweh und Nostalgie. Elementare Lebensgefühle brechen sich Bahn. Wir werden alle verhungern in dieser Wüste ohne Weg und Steg. Allem Anschein nach, wenn ich den Text richtig lese, ist bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand verhungert. Es haben bis jetzt alle durchgehalten auf der Wanderung durch die Wüste. Aber schon äußert sich mit Macht die Sehnsucht zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Wenn man den Zusammenhang und was vorher berichtet wird, vor allem etwas ausführlicher und genauer liest, dann kommt man darauf, dass das in Ägypten mit den Fleischtöpfen so großartig nicht war für die Israeliten. Es ging ihnen äußerst mies in der Unterdrückung und Knechtschaft. Aber so sind Menschen. Wenn Freiheit Risiko und Entbehrungen mit sich bringt, wenn es nicht keinen schlechter geht, aber vielen besser, wenn der Weg in die Zukunft auch Schwierigkeiten bringt oder eng wird oder steinig, dann blicken wir gerne und sehnsüchtig zurück und dann kommt irgendwann die Frage, warum haben wir uns eigentlich in Bewegung gesetzt? Warum haben wir uns aufgemacht? Wer hat uns bloß hierher geführt? Verführt worden sind wir zur Freiheit, zum Risiko und zur Entbehrung. Alles geht schief, wir schaffen das nie, wir müssen alle verhungern. Dass tatsächlich noch niemand verhungert ist, dass tatsächlich auch einiges besser geworden ist, zum Beispiel keine Fronarbeit für die Ägypter mehr, keine militärischen Mordkommandos auf der Suche nach kleinen israelischen Jungs, die sie umbringen wollen. Dass sich Gott auch schon erwiesen hat, als der, der für sein Volk sorgt, der in der Wüste Wasserquellen entspringen lässt und so den Durst seiner Kinder stillt. Alles vergessen. Wir reden uns die Gegenwart schlecht und die Zukunft aussichtslos. Alle verhungern wir. Wie reagiert Gott auf diese niedergedrückte Stimmung? Unendlich geduldig und gütig, habe ich den Eindruck. Er stellt sich sofort schützend hinter seinen Beauftragten. Er greift sofort ein und nimmt Mose aus der Kritik des Volkes. Ich habe das Murren der Israeliten gehört, sagt Gott. Und nun wird alles gut. Gottes Umgang mit Israel ist ein bisschen so, wie sich ein sehr gutmütiger und sehr geduldiger Vater gegenüber seinem unbegründet quengelnden Kind verhält. Nein, vielleicht eher so, wie sich Väter immer verhalten sollten. Gott nimmt seinem Volk die Angst, die seine Existenz bis ins Mark bedroht hatte. Gott räumt das aus, was seinem Volk lebensgefährlich erschienen war. Gott eröffnet Leben. Er tut das in typischer Großzügigkeit. Gott interpretiert nicht die Umstände neu, in denen die Israeliten sich befinden. Er lässt ihn nicht ausrichten, Kopf hoch, es ist gar nicht so schlimm, ihr werdet es schon überleben. Nein, Gott macht sein Volk satt. Und das nicht bloß mit Gefängniskost, bei Wasser und Brot. Wachteln gibt es, das ist heute eine Delikatesse. Wachteln und Brot in der Wüste. Liebe Schwestern und Brüder, ich werde mit niemandem Streit anfangen, der versucht, das rein streng naturwissenschaftlich zu erklären. Meinetwegen. Wachteln sind Zugvögel, die sich im Frühjahr auf den Weg nach Norden machen. Nach langem Flug brauchen sie eine mehrstündige Rast und sind dann leicht mit der Hand zu fangen. Meinetwegen. Etwas gequält. Manna ist durch den Stich der Schildlaus veranlasste Absonderung der Manna-Tamariske, die in der Morgenkühle zu weißlich-gelblichen Kügelchen verhärtet und zu Boden fällt. Das Zeug enthält Fruchtzucker, Traubenzucker und Spuren von Pektin, wird von Ameisen gefressen, wenn es nicht Menschen vorher aufsammeln, wegen seines süßlichen Geschmacks und schmilzt in der Mittagshitze. Nur für den Stimmungsumschwung des Volkes Israel gibt es keine naturwissenschaftliche Erklärung. Sie finden bei Gott Halt, Anstoß und neue Ausrichtung. Vorher niedergedrückt und am Leben verzagt, dem Hungertod preisgegeben, nach ihrer Meinung. Nun sollen sie Nahrung finden, Lebenskraft schöpfen und dessen inne werden, der Herr ist ihr Gott, denn darum geht's. Zweitens, bloß Israel. Israel begreift es nicht. Manhu, übersetzt ins Frankfurterische, heißt das, hä? Was ist das? Das ist die Frage von Leuten, die etwas sehen und doch nicht sehen. Die Nahrung liegt vor ihnen und sie verstehen es nicht. Gott ist mit ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Dafür hilft Gott ihnen auch dazu. Zum Brot kommt seine Weisung. Dem Volk liegt nicht nur die Nahrung unmittelbar vor den Füßen. Sie kriegen auch liebevoll väterlich erklärt, in allen Einzelheiten, wie sie ihre Lebensmittel einsammeln und gebrauchen und genießen sollen. Bis hin zur genauen Gebrauchsanweisung geht die göttliche Fürsorge. Ernährungsphysiologisch genau abgestimmt, entsprechend göttlicher Diätvorschrift soll das Manna eingesammelt werden. Das erinnert mich daran, wie manche Leute ihre Haustiere füttern, sorgfältig und heilsam eingeschränkt, damit es den Tieren auf lange Sicht gut gehe. Der Vergleich ist vielleicht ein bisschen stark, aber er zeigt, mit erwachsenen, ernstzunehmenden Menschen geht sonst kaum jemand so in Einzelheiten fürsorglich um, wie Gott hier mit dem Volk Israel. Drittens, und Israel? Die Leute machen sich auf und sammelten. Einer viel, der andere wenig. Der Verfasser unserer Geschichte wundert sich nicht mal darüber, geschweige, dass er sich ärgerte. Die sind eben so. Da kann man nichts machen. Sie sind so und nicht anders. Gott gibt ihnen Weisung, aber sie machen, was sie wollen. Bloß wunderbarerweise, hinterher hat keiner mehr Manna gesammelt, als er braucht. Ich frage mich, heißt das vielleicht, dass sie doch kapiert haben? Vielleicht eher, dass Gott greift auch noch über den Ungehorsam seiner Menschen hinaus in seinem rettenden und bewahrenden Handeln. Und damit bewahrt er seine Kinder sogar noch vor den unausweichlichen Folgen ihres Ungehorsams gegen sein eigenes Gebot. Einer sammelt viel, der andere sammelt wenig, aber der eine verdirbt sich trotzdem nicht den Magen und der andere muss nicht hungrig schlafen gehen. Liebe Schwestern und Brüder, so sehen wir das Gottesvolk Israel im Predigtabschnitt für diesen Sonntag. Sie murren angesichts auftauchender Schwierigkeiten. Sie stehen verständnislos vor dem schöpferisch bewahrenden Handeln Gottes. Sie gehorchen nicht der Weisung Gottes. Ich habe den Eindruck, die Geschichte erzählt gar nicht von einem Volk in weiter Entfernung und in großer geschichtlicher Distanz. Das bin ich, der Mensch, der murrend aufbegehrt, statt sich zu erinnern. Schon vormals hat mich Gott bewahrt. Das bin ich, der ich ängstlich beharrend zu oft zurück will in die goldene Vergangenheit. Ich bin der Mensch, den die wunderbare Schöpfung Gottes nicht zur Erkenntnis des Schöpfers führt und zum Lobgesang mitreißt. Ich bin der, der lieber in der Hand irgendwelcher Menschen wäre, als in der Hand Gottes. Lieber manipuliert durch Wesen, die zwar unberechenbar sind, unzuverlässig und oft übelwollend, aber doch immerhin meinesgleichen. Lieber das, als gehalten durch den allmächtigen und barmherzigen Gott. Wenn das die ganze Geschichte wäre, meine ganze Geschichte, dann würden wir jetzt die Kamera ausmachen und ich würde ein Stündchen weinen. Aber Mose erzählt ja auch und eigentlich und vor allem, wie Gott auf mein Murren, auf meine Verständnislosigkeit und auf meinen Ungehorsam zu reagieren imstande ist, wie er zu reagieren pflegt. Gott gibt Brot und Weisung. Und er überbrückt die lebensfeindlichen Gräben, die unser Ungehorsam aufreißt. Brot und Weisung, das heißt alles, was Not tut für Leib und Leben. Nicht nur Essen und Trinken, sondern auch Kleidung, Wohnung, Arbeit, Geld und Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gutes Wetter, Frieden, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Das alles und den Anspruch Gottes auf unser Leben. Die Ansprache Gottes an uns. Die Übertragung von Verantwortung. Darin erhält und pflegt Gott mein Leben und mein Menschsein. Und wo ich den Kontakt zu Gott mutwillig und ungehorsam abreiße, da bewahrt mich Gott auch noch vor den Folgen. Nach Gottes Willen soll ich mich nicht selbst zugrunde richten. Das zu verhindern, war für Gott am schwierigsten, liebe Schwestern und Brüder. Hunger und Durst sind in uns nicht so tief verwurzelt wie unser Ungehorsam gegen Gottes Wort. Entsprechend war auch der Aufwand größer. Damit wir uns nicht selbst ruinieren durch unsere sündliche Auflehnung gegen Gott, hat sich lieber Gott in Jesus Christus für uns umbringen lassen. Stellvertretend ist er am Kreuz gestorben, damit unsere Sünden vergeben sind, weggenommen, aufgehoben, uns nicht mehr trennen von der Liebe Gottes. Daran erkennen wir unseren guten Hirten, liebe Schwestern und Brüder. Er umsorgt uns, sorgt für Nahrung, sorgt für Weisung und schenkt uns Vergebung. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.